Ja, das Lied ist wirklich eines meiner Lieblingslieder. Und ich glaube ganz fest, wir brauchen diese Art von Jesusliedern, die unser Herz berühren, ja, die das zum Bekennen bringen, was da in unserem Herzen, in unserer Seele ist, wie wir zu Jesus stehen. Und ich glaube auch, dass das durch alle Zeiten hinweg die Menschen immer wieder an diesem Jesus hat dranbleiben lassen, dass es so tiefe Lieder gab, die von diesem Jesus erzählen. Und das finde ich so, so toll. Funktioniert das mit dem Mikrofon oder soll ich das andere nehmen? Ich spreche einfach weiter, ja. Ich versuche auch deutlich zu sprechen, damit jeder wirklich was mitbekommen kann. Genau. Und heute befinden wir uns in einer ähnlichen Thematik. Wir haben ja letzte Woche haben wir ja darüber geredet, dass wir so einen Schritt zurück machen müssen. Ja, wenn wir uns so mit diesen Themen der Geistesgaben und so beschäftigen, mal einen Schritt zurück gehen, könnt ihr euch daran erinnern? Denn wir müssen in allem, was wir tun, denken oder wollen, zu unserem Gründer Jesus zurück. Paulus, Petrus, Johannes und wie sie alle heißen, alle bauen auf dem Leben und den Worten von Jesus auf. Ist uns das eigentlich klar? Dem Jesus, der uns berufen hat, ihm zu folgen, ihm, der uns gesandt hat, wie er selbst vom Vater gesandt wurde, mitten in diese Welt hinein. Wisst ihr, gerade diese Welt, die uns oft so anstrengend erscheint, die uns oft überfordert, von der wir, ach, wo wir denken, ich brauche nicht noch mehr Welt oder ähnliches, ja? Nein, Jesus hat seine Jünger dazu berufen, ihm nachzufolgen, in diese Welt hinein. Jeder von uns, jeder, der hier sitzt, hat seinen Platz in dieser Welt. Die Worte von Jesus aus Johannes 20, 21 zeigen uns, dass wir nicht für die Komfortzone gemacht sind. Er sagte: Friede sei mit euch, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Sie zeigen uns, dass die Komfortzone nicht unser Platz ist. Oder das geistliche Bibelsofa. Dazu sind wir auch nicht berufen, sondern für das ganz praktische und alltägliche Leben als Christ in dieser Welt. Und heute schauen wir uns einen der zentralen Texte zu den Gaben des Heiligen Geistes an. Es sind die Verse aus dem ersten Petrusbrief. Und ich muss sagen, dieser erste Petrusbrief oder generell die Petrusbriefe sind so unglaublich schöne Briefe. Also diese Briefe, die kann ich lesen, ohne gelangweilt zu werden, weil sie sind so unglaublich praktisch. Ich habe mir für die Vorbereitung im Ganzen nochmal diesen Brief angeschaut und ich bin so richtig eingetaucht in die Schreibweise des Petrus, der hier in diesem Brief sehr seelsorgerlich und motivierend seinen Lesern ein Leben in der Berufung und Mission Gottes ans Herz legt. Denn es ist eine ganz, ganz besondere Situation des Petrus und der Leser. Ja, was ist denn der Kontext des ersten Petrusbriefes? Der Kontext des ersten Petrusbriefes ist Christenverfolgung. Nicht nur für Petrus, der da irgendwo in Rom sitzt, sondern für alle Christen. Alle Christen waren unter Bedrängnis. Es war eine sehr schwierige Zeit für die, die an Christus geglaubt haben, für die, die bekannt haben, Jesus ist mein höchstes Gut. Eine sehr schwierige Zeit. Sie waren Unwahrheiten, also wie man heutzutage sagt, Fake News, Lästerungen und Nachreden ausgesetzt, die die eigene Seele im Überlebensmodus versetzte. Und es hat mich jetzt an aktuelle Nachrichten auch erinnert, wo Auch bei T-Online zum Beispiel auf der Webseite habe ich das gelesen. Eine neue Welle der Christenverfolgung in China. Weiß nicht, ob ihr das auch mitbekommen habt. Da wurde dann ein Pastor wurde dann verhaftet. Und da ist jetzt anscheinend wieder so eine neue Welle unterwegs. Und es ist im Grunde keine andere Situation wie auch damals zu Zeiten von Petrus. Die Christen waren unter Bedrängnis. So, und in diesem Kontext des Briefes ist Petrus nun also auch diese Thematik mit den Gaben des Heiligen Geistes ein sehr wichtiges Thema in Bezug auf ein christusgemäßes Leben in dieser konkreten Zeit. Wie irrsinnig ist das denn, habe ich mir gedacht. Wie irrsinnig ist das denn? Ich meine, da ist eine Thematik, ja, da könnte man, was weiß ich was, zu schreiben. Und Petrus legt auch einen großen Wert auf die Gaben des Geistes. Aber Petrus ist hier voll und ganz bei Jesus, der seine Nachfolger berufen hat, ganz bei Gott, ganz mit Gott und ganz für Gott zu leben. Und das finde ich so genial, versteht ihr? Also, ganz bei Gott zu leben, das thematisiert Petrus in seinem Brief. Ganz mit Gott zu leben in inniger Beziehung, das thematisiert er in seinem Brief. Und auch ganz für Gott zu leben, konkret, das thematisiert er in seinem Brief. In der Sendung Jesu mitten in dieser Welt. Und daher kann Petrus auch nicht anders als in seinem Brief den Wert der Einigkeit, der Liebe, der mutigen, kompromisslosen Nachfolge durch Gutes tun zu verdeutlichen, damit die Leser an Jesus dranbleiben in dieser schwierigen Zeit, dranbleiben und weiterhin die Jesus-Botschaft im Hier und Jetzt verkündigen. Das ist das Thema. Es ist kein Brief des Rückzugs, kein Brief mit der Ankündigung eines sicheren Korridors, sondern ein Aufruf, Christus unter allen Umständen treu zu bleiben und das zu leben, was Christus uns mitgegeben hat. Und da hinein fallen jetzt auch die Worte aus dem Kapitel 4, die Verse 7 bis 11. Die lesen wir jetzt miteinander. Die Zeit, in der alles zu seinem Ziel kommt, steht nahe bevor. Seid daher wachsam und besonnen und lasst euch durch nichts vom Beten abhalten. Vor allem aber bringt einander eine tiefe und herzliche Liebe entgegen. Denn die Liebe, so sagt die Schrift, deckt viele Sünden zu. Seid gastfreundlich gegenüber euren Geschwistern. Nehmt sie gern und ohne zu murren auf. Jeder soll den anderen mit den Gaben dienen, die er von Gott bekommen hat. Wenn ihr das tut, erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott uns in so vielfältiger Weise geschenkt hat. Da ist von den Gaben die Rede, der Charisma. Und jetzt schreibt er weiter, redet jemand im Auftrag Gottes, dann soll er sich bewusst sein, dass es Gottes Worte sind, die er weitergibt. Übt jemand einen praktischen Dienst aus, soll er die Kraft in Anspruch nehmen, die Gott ihm dafür gibt. Jede einzelne Gabe soll mit der Hilfe von Jesus Christus so eingesetzt werden, dass Gott geehrt wird. Ihm gehören der Ruhm und die Macht für immer und ewig, denn Jesus ist unser höchstes Gut. So kommen wir zum ersten Punkt heute. Besonnen beten und beschenkt dienen. Petrus schreibt also hier nach der Basisbibel, das Ende aller Dinge ist nahe, seid besonnen und bewahrt einen klaren Kopf, damit ihr beten könnt. Ihr könnt euch ganz sicher vorstellen, dass es in schweren Zeiten sehr schwer ist, nicht den Verstand zu verlieren, oder? Also ich sag mal so, gerade in der Kindererziehung, ne? Boah, das kann einen so manchmal an die Nerven gehen, da verliere ich manchmal den Verstand. Ja, das sind ja so, ne, diese Redewendung, ich verliere gleich den Verstand. Ja? Und es gibt vielerlei solcher Situationen. Nicht den Verstand zu verlieren bedeutet, dass man ruhig bleiben, seine Fassung bewahren und nicht die Beherrschung verlieren soll, besonders in stressigen oder schwierigen Situationen. Und wie schnell geschieht es uns, dass wir in Situationen, in denen wir überfordert, gestresst, emotional gestresst oder auch angegriffen uns fühlen, den Verstand verlieren. Eben nicht ruhig bleiben. Ja? Es gibt manchmal tatsächlich, es gibt solche ruhigen Socken, ne? Mein bester Kumpel ist so einer, wo ich denke, boah, der kann in solchen Situationen, wo ich an die Decke gehe, da bleibt der so richtig schön ruhig. Ja? Und ich denke mir, wie machst du das, Alter? Verstehe ich nicht. Es gibt manchmal so Leute. Aber ich kenne auch die andere Seite, dass auch er manchmal den Verstand verlieren könnte. Wir sind Menschen und wahrscheinlich hast du jetzt auch so die eine oder andere Situation im Kopf, wo du voll an die Decke gehen kannst. Ja? Wir könnten jetzt mal ein paar Frauen nach vorne beten, hervorrufen und sagen, erzähl doch mal, wann dein Mann dich das letzte Mal hat an die Decke gehen lassen oder so. Ja, da gibt's bestimmt, also meine Frau könnte da so einiges erzählen. Es gibt diese Momente, wo wir den Verstand verlieren. Die Leser des Petrus sind in einer sehr schwierigen Situation. Und da sind, das könnt ihr euch wahrscheinlich vorstellen, Kurzschlussreaktionen schon vorprogrammiert, oder? Also, wo man wirklich in Bedrängnis ist, wo man wirklich in schwierigen Zeiten ist, da sind doch Kurzschlussreaktionen vorprogrammiert. Und ich kann euch sagen, Petrus, der diesen Brief hier schreibt, der kennt das. Wer hat denn durch eine Kurzschlussreaktion diesem Soldaten das Ohr abgehauen mit dem Schwert? Wer hat denn, als es drauf ankam, dreimal gesagt, ich kenne diesen Jesus nicht? War es nicht dieser Petrus, der diesen seelsorgerlichen und motivierenden Brief an die vielfältigen Gemeinden unter Bedrängnis schreibt? Und daher schreibt Petrus diese Worte, ey, bewahrt einen klaren Kopf. Ich spreche aus der Praxis, liebe Leute, oder ich schreibe aus der Praxis. Bewahrt einen klaren Kopf, denn ich weiß, was das mit mir, mit euch macht, wenn wir gemeinsam keinen klaren Kopf bewahren. Schaut euch die Situation an und lernt zu unterscheiden, was Wirklichkeit ist und was die Emotionen in euch mit euch machen. Und macht euch und seid euch im Klaren, was es heißt, in den Situationen in der Wahrheit zu leben. Wenn das nämlich nicht der Fall ist, dann dreht sich alles um das Problem und wir verlieren uns in dieser schwierigen Zeit. Und wir verlieren auch das Gebet aus den Augen. Das besonnene Gebet, das ehrliche und geerdete Gebet, das reflektierende Gebet. Es gab in meinem persönlichen Leben immer wieder mal vereinzelt solche Situationen in Gebetsgemeinschaften, wo ich nicht zu allem ein Amen hatte. Und weil ich dann auch den Eindruck hatte, dass das ist jetzt nicht so reflektiert, das ist ein bisschen komplizierter, die ganze Sache. Also lasst uns doch besonnen an gewisse Themen gehen, mit einem reflektierten Vermögen, die Dinge vor Gott so zu unterscheiden und vor ihn zu bringen, dass es ein ehrliches und besonnenes Gebet ist, das nicht aus irgendwelchen Emotionen oder Kurzschlussreaktionen hervorgerufen wurde. Ja? Vergesst das Gebet nicht, indem wir nah an Jesus beschenkt durch diese Zeiten gehen, um so einander dienen zu können, wie es unserem Glauben an Jesus entspricht. Ich wünsche mir sehr, dass das Gebet in meinem Leben immer mehr an Größe gewinnt. Ich wünsche mir, dass es in meinem Leben zu einer wirklichen Integration des Gebets kommt. Bei der Integration von Menschen gibt es ja so gewisse Faktoren, die zu einer gelungenen Integration gehören. Nathalie war Integrationsbegleiterin, die könnte jetzt auf Anhieb die 5 Aspekte nennen, die zu einer gelungenen Integration gehören. Wahrscheinlich nicht, oder? Aber es gibt so gewisse Faktoren. Und das ist zum einen die Sprache, das ist die soziale Teilhabe und natürlich auch der Wohnraum zum Beispiel. Und ich habe mir in der Vorbereitung so gedacht, das ist ja auch so ein bisschen bei dem Thema Gebet. Es ist in unserem Alltag oft etwas Befremdliches. Menschen wissen nicht, was sie so richtig sagen sollen, besonders wenn sie frisch im Glauben sind. Wie mache ich denn das so mit dem Gebet? Und wir müssen Gebet in einer gewissen Weise auch erlernen. Ein ehrliches Gebet, das ist wichtig, ein ehrliches Gebet vor unserem himmlischen Vater. Das Gebet ist aber kein isoliertes Werkzeug. Das ist dann manchmal so ein Irrglaube, ne? Es ist kein isoliertes Werkzeug, sondern es ist ein Dialog mit Gott, den wir auch in Gemeinschaft pflegen, in einem sozialen Kontext. Wir beten miteinander. Als geistig Gemeinschaft kommen wir zusammen, dienen einander, beten Gott an und treten in der Fürbitte füreinander ein. Und ich frage mich schon sehr lange, warum ist das Gebet in meinem Leben so eine schwierige Geburt? Habe ich die Sprache noch immer nicht gelernt? Warum fällt es mir so schwer, es in einem sozialen Umfeld zu integrieren? Hat es in meinem Leben wirklich den Ort gefunden, dass es zu einer wirklichen Integration kommen kann? Das frage ich mich wirklich. Warum ist das so? Und ich finde es wichtig, dass wir uns als Gemeinde da miteinander auf den Weg machen, Antworten darauf zu finden. Denn Petrus sagt, vergesst dieses Gebet nicht. Vergesst es nicht. Der zweite Punkt ist Liebe, Gastfreundschaft und Co. Petrus schreibt in den Versen 8 und 9, haltet vor allem mit Ausdauer an der Liebe zueinander fest. Denn die Liebe deckt viele Sünden zu. Seid gastfreundlich untereinander, ohne euch zu beklagen. Also, haltet vor allem mit Ausdauer an der Liebe zueinander fest. Das erinnert doch an die Worte von Jesus, oder? An der Liebe untereinander soll man euch erkennen. Und Paulus schreibt ja, die Liebe ist die größte unter ihnen. Die Liebe ist das Wichtigste in dieser Zeit, sagt Petrus. Die wichtigste Sache ist die Liebe, die wir von Gott empfangen und mit der wir einander lieben, ist die entscheidende Grundlage für Jesus' Nachfolger in schwierigen Zeiten. Glaubt ihr das? Wo Liebe herrscht, können Ungereimtheiten, Verletzungen, Enttäuschungen und Frust überwunden werden. Aber wo diese Liebe nicht herrscht, da knistert's immer. Da entsteht Unsicherheit. Und Petrus sagt, ey, das könnt ihr in der Zeit, in der wir leben, gar nicht gebrauchen. Deswegen habt Einheit untereinander. Habt Liebe untereinander, denn die Liebe kann das überwinden. Die Liebe trägt uns durch diese Zeit. Wir sehen es dort, wo Menschen sich zum Beispiel verletzt oder bloßgestellt fühlen und kurz darauf auf einen Rachefeld zu gehen. Ich denke da gerade nur an einen von vielen bekannten Politikern dieser Welt. Ich denke aber auch an Beispiele, die Walter und ich auf einer Tagung in Titisee-Neustadt neulich gehört haben. Es gibt Momente, in denen sich Menschen verletzt und enttäuscht fühlen, also ein Konflikt ist entstanden und dann werden Fake News verbreitet. Man redet hinter dem Rücken, man fühlt sich so gekränkt, dass man sogar in Kauf nimmt, selbst einen Schaden davon zu tragen. Hauptsache, dem anderen tut es weh. Petrus sagt, das können wir in der Jesusbewegung nicht gebrauchen. Was wir brauchen, ist die Liebe. Das kann nicht die Art und Weise der Jesusleute sein. Hab Ausdauer in der Liebe, die Christus uns gelehrt hat, sagt Petrus. Seid gastfreundlich zueinander. Wahrscheinlich eine der Gaben, die besondere Bedeutung in dieser Zeit für die Gemeinden hatte. Eine sehr praktische Angelegenheit, besonders für diese Leser. Denn kann man sich ja vielleicht so vorstellen, es war ja nicht so gemütlich, wie wir das haben. Ja? Und wenn man dann Leute in sein Haus vielleicht gelassen hat, man wusste ja vielleicht auch nicht immer so ganz genau, wer kommt denn da oder wen bringen die vielleicht noch mit? Ja? Kann ich denen denn überhaupt vertrauen? Sind das eventuell Spitze? Ist mir derjenige wohlgesonnen? Und Petrus sagt, nein, unter den Jesusleuten herrscht ein gegenseitiges Vertrauen und eine Liebe, die nicht zurückerwartet. In Jesus sind wir lebendige Steine, die einander brauchen und so ein Zeugnis sind für die Gesellschaft, in der wir leben. Und ich glaube, auch heute ist die Gastfreundschaft einer, aber ein sehr wichtiger, großer Aspekt der Liebe. Und ich habe mich gefragt, wie ist das denn bei mir, so mit dem Thema Gastfreundschaft? Manchmal habe ich den Eindruck bei mir, das kommt viel zu selten vor. Man ist viel zu sehr beschäftigt. Und manchmal hat man auch einen zu hohen Anspruch an meine eigene Gastfreundschaft, dass eine nächste Einladung oft in weite Ferne gerückt wird. Aber Gastfreundschaft kann ja auch ganz einfach sein. Aber Petrus nennt hier diese Gabe, das Rachisma der Gastfreundschaft, weil es für die damalige Zeit wahrscheinlich von einer besonderen Bedeutung war. Und sie ist ja nur eine Gabe von vielen, aber eine sehr wichtige. Wie ist das bei mir? Wie ist das bei dir mit dem Thema Gastfreundschaft? Tja, so kommen wir zum dritten Punkt. Lebt eure Gaben zu Gottes Ehre. Petrus schreibt, dient einander, jeder mit der Gabe, die er erhalten hat. So erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott vielfältig schenkt. Wenn jemand in Gottes Auftrag redet, soll er nur das Wort Gottes weitergeben. Oder anders würde ich sagen, redet jemand, so redet er bewusst als ein Wort Gottes. Die neue Genfer Übersetzung geht auch so in diese Richtung. Und wenn jemand dient, geht es weiter, soll er das aus der Kraft heraus tun, die Gott gibt. So soll in allem, was ihr sagt und tut, Gott durch Jesus Christus verherrlicht werden. Ihm gehören Herrlichkeit und Macht für immer und ewig. Amen. So, und hier geht Petrus jetzt auf diesen Begriff der Charismen ein. Dient einander mit der Gabe, die er vom Heiligen Geist empfangen hat. Petrus ermahnt zur innigen, ausdauernden Liebe und als Beispiel benutzt er jetzt die Gastfreundschaft, um dann deutlich zu machen, seht ihr, dient einander damit. Dient einander mit der Gabe, die Gott euch gegeben hat. Die Gastfreundschaft ist eine Gabe, die euch in der Gemeinde gegeben wurde, die einen enormen Unterschied macht. Und von dieser Gabe gibt es viele. Eine Übersetzung sagt mannigfaltig. Es gibt viele. Und jetzt fügt er an und ich finde, die Basisbibel ist hier nicht ganz treffend. Besser sollte man halt übersetzen. Redet jemand, so rede er Worte Gottes. Oder anders, redet jemand, so rede er es bewusst als ein Wort Gottes. Also, seid euch doch bewusst, dass der Heilige Geist in euch wohnt. Ja? Also seid euch doch dem bewusst, der Heilige Geist lebt in euch. Und in jeder schwierigen Lage, wo ihr euch verantworten müsst über die Hoffnung, die in euch ist, das ist nämlich auch so ein Thema bei Petrus im ersten Brief, dass wir alle Zeit bereit sein sollen, Rechenschaft abzulegen über die Hoffnung, die wir in uns haben. Ja? Also in jeder schwierigen Lage, wo ihr euch verantworten müsst über die Hoffnung, die in euch ist, vertraut darauf, dass Gott euch Vollmacht gibt, Gottes Wort in Wahrheit zu sagen. Und habt da keine Angst. Wir haben eben ein schönes Beispiel von Peter gehört. Das geht ja sogar am Telefon. Ja? Ich bin davon überzeugt, es geht hier nicht um eine andere Gabe der Prophetie oder der Weissagung oder ähnliches, sondern es geht hier darum, dass wir uns dem bewusst sind, dass wenn wir reden in solchen Situationen, wenn wir Verantwortung übernehmen, dass wir uns bewusst sind, dass der Heilige Geist in uns lebt und dass er uns die Vollmacht gibt, das Wort der Wahrheit zu sagen. Habt da keine Angst, sagt er. Und das gilt auch dir und mir. Versteht ihr? In jeder Situation, in der wir sind, dürfen wir sicher sein, dass Gott in uns wohnt mit seiner Kraft. Und als zweites schreibt Petrus, wenn jemand dient, dann tue er es aus der Kraft, die Gott ihm schenkt. Und eine Sache ist mir hier schon mal gleich wichtig. Es gibt hier kein besser oder schlechter. Das sehen wir hier. Ne? Also nicht der, der redet, ist mehr als der, der dient. Sondern nein, Petrus nennt es in einem Atemzug. Wenn jemand redet und wenn jemand dient, dann tue er es aus der Kraft, die Gott ihm schenkt. Es gibt bei den Jesus-Nachfolgern ebenso eine besondere Note, die in dieser Welt einen Unterschied macht. In all dem, was wir für die Menschen und die Welt tun, soll dies nicht aus unserer Kraft geschehen, sondern aus der Kraft dessen, der in uns lebt. Und wo wir uns dieser Gnade anschließen, wo wir es tun, obwohl uns die Kraft, die Zeit, die Muße fehlt, entsteht ein ganz entscheidender Unterschied, ein ganz entscheidender Moment. Denn die Liebe kommt dann zum Tragen. Die Liebe, die Gott uns gibt und die er jedem Menschen geben möchte. Die Bibel kennt verschiedene Gaben des Dienstes. Ja? Siegfried Großmann zählt zum Beispiel die Gabe der Diakonie dazu, die Gabe des Teilens, die Gabe der Fürsorge, die Gabe der Barmherzigkeit. Ja? Und all diese Gaben, die in unseren Augen oft so klein erscheinen, sind aber hier in einem Kontext bei Petrus, die einen entscheidenden Unterschied machen für die Jesus-Nachfolger in schwierigen Zeiten. Es sind nicht nur einfach kurze Dienste, sondern es sind entscheidende Dienste, entscheidende Gaben, die einen Unterschied in dieser Welt machen und wodurch diese Liebe erfahrbar wird. Und jede dieser Gaben wird so unterschiedlich ausgelebt, wie die Menschen, die Gabenträger, unterschiedlich sind. Und ich habe mich gefragt, wie unterschiedlich sind wir hier in unserer Gemeinde? Ich würde sagen, sehr unterschiedlich, oder? Und das ist doch toll. Petrus betont das. Er sagt, nutzt diese Gabe, so mannigfaltig sie sind unter euch. Er sagt nicht, nutzt die Gaben, ich weiß, sie sind mannigfaltig unter euch. Sondern er sagt, ja, hier sind viele. Und es ist doch ein Schatz. Das ist doch toll. Und das ist doch etwas, was einen entscheidenden Unterschied macht in dieser Welt. Aber sind wir uns unseren Gaben denn bewusst? Sind wir uns bewusst, dass Petrus für die Gemeinde in Bedrängnis hier auf sehr alltagsbezogene Gaben eingeht? Oft sind diese Gaben ja nicht so bekannt. oder nicht so im Fokus oder sie erhalten nicht so eine Betonung oder Bedeutung. Aber ich glaube, dass viele der neutestamentlichen Gaben, die im Gemeindealltag oft nicht so die Bühne bekommen, einen wesentlichen Unterschied machen für die Bedeutung des christlichen Glaubens in der Welt. Ein bekannter Theologe hat einmal gesagt, seid alle Zeit bereit, das Wort Gottes zu verkündigen. Und wenn nötig, dann benutzt Worte. Also da gibt's ein entscheidendes Geheimnis in diesen kleinen, aber so wichtigen Gaben. Bist du dir deiner Gabe bewusst? Eine ganz ehrliche Frage. Bist du dir deiner Gabe bewusst? Deinen Gaben? Lebst du mit diesem Charisma, mit diesem Geschenk? Und dann auch die Frage, wie bringst du es denn ein? Und vertraust du der Kraft des Heiligen Geistes, der in dir wohnt? Und Petrus schließt ja seine Worte so ab. So soll in allem, was ihr sagt und tut, Gott durch Jesus Christus verherrlicht werden. Hier finde ich die Basisbibel wieder sehr gut gelungen. So soll in allem, was ihr sagt und tut, Gott durch Jesus Christus verherrlicht werden. Es geht um das, was Jesus damals seinen Jüngern mitgegeben hat. Könnt ihr euch noch erinnern an letzte Woche? An Johannes 17? Da heißt es doch, ne? Lebt in Einheit, habt Liebe untereinander, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast, sagt Jesus. So soll in allem, was ihr sagt und tut, Gott durch Jesus Christus verherrlicht werden. Das ist dieser zentrale Text des Petrus über die Gaben des Heiligen Geistes. Gaben, die sehr alltagsbezogen sind, aber von denen Petrus sagt, sie machen einen entscheidenden Unterschied. Und somit fasse ich jetzt nochmal zusammen. Erstens, besonnen beten, beschenkt dienen. Von Kurzschlussreaktionen zum besonnenen Gebet, um beschenkt zu dienen. Zweitens, Liebe, Gastfreundschaft und Co. Gelebte Liebe überwinden, wie die Gastfreundschaft neue Türen öffnet. Und drittens, lebt eure Gaben zur Ehre Gottes. Unser Reden und Dienen soll bewusst in der Kraft Gottes geschehen. Und jetzt wünsche ich euch für die kommende Woche viel Freude und die Gewissheit von Gottes Kraft in jedem Reden und Tun. Und dazu ermutige ich auch, dass wir so in unseren Alltag gehen, dass wir davon reden und dass wir dieses wunderschöne Evangelium, die gute Nachricht, tun. Amen.